Deutschlandfunk, das war der Tag.
Das Journal vor Mitternacht, heute mit Bettina Kleiner, Mikrofon, guten Abend. Der Blick auf einige Themen in den kommenden Minuten. In Warschau haben die deutsche und die polnische Regierung ein neues Kapitel aufschlagen wollen, mit den ersten Konsultationen nach 6 Jahren. In Kiew hat Viktor Orban heute seine Aufwartung gemacht, in seiner Eigenschaft als Regierungschef jenes Landes, das in diesem Halbjahr turnusgemäß den EU-Ratsvorsitz innehat. Und wir schauen in die Niederlande. Dort wurde heute die neue Regierung vereidigt. Was für ein Kapitel das Land jetzt aufschlägt, dazu ein Interview mit dem Historiker Hanko Jürgens von der Universität Amsterdam. Dazu können wir auch noch vermelden, dass die Niederlande sich am Abend für das Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft qualifiziert haben, wie auch die Türkei vor wenigen Minuten. Mehr dazu und alle weiteren Neuigkeiten von der EM gibt es bei uns dann ausführlich gegen 23.45 Uhr. Es sollen normale Zeiten anbrechen zwischen Warschau und Berlin nach den politisch belasteten Jahren mit der PiS-Regierung in Polen. Doch die Geschichte zwischen beiden Ländern ist nicht wirklich vorbei. Sie spielt eine Rolle und ist spürbar, noch fast 80 Jahre nach der bedingungslosen Kapitulation von Nazi-Deutschland. Die Hoffnung bleibt, dass es in Zukunft ein starkes Duo sein kann in Europa. Wie viel man sich von der heutigen Begegnung der beiden Regierungen versprechen kann, das hat für uns Frank Kapellan beobachtet.
Der Kanzler hat ein Paket von Vorhaben mit nach Warschau gebracht. Bis zuletzt wird an diesem sogenannten Aktionsplan gefeilt. Eiszeit herrscht zwischen den Nachbarn während der Regierungszeit der nationalkonservativen PiS-Partei. Jetzt aber, da der proeuropäische Donald Tusk die Geschicke des Landes führt, macht sich Aufbruchstimmung breit und der Kanzler kündigt Solidarität an.
Die Sicherheit Polens ist auch Deutschlands Sicherheit. Dafür stehen wir ein als Nachbarn, als Alliierte in der NATO und als Partner in der Europäischen Union.
Sich den Herausforderungen der Gegenwart stellen, ohne die Vergangenheit zu vergessen, auch das verspricht der Kanzler. In Berlin soll eine Erinnerungsstätte entstehen, die die Verbrechen der Nationalsozialisten an den Polen thematisieren wird.
Das deutsch-polnische Haus soll ein sichtbares Zeichen gegen das Vergessen und eine Mahnung für die Zukunft sein.
1,3 Billionen Euro an Wiedergutmachung hatte die Peace einst von Berlin gefordert. Deutschland dagegen hatte immer wieder betont, dass sich die Frage von Reparationen nicht mehr stelle. Auch Polens Premier Donald Tusk hat die Forderung nach solch hohen Summen nicht wiederholt. Andererseits muss der ehemalige EU-Ratspräsident Rücksicht auf die Nationalisten im eigenen Land nehmen. Den 40.000 noch lebenden Opfern des Nazi-Terrors soll eine Entschädigung gezahlt werden. Über die Höhe allerdings wird nichts bekannt. Tusk ist dennoch zufrieden.
Ich bin keineswegs enttäuscht. Denn es gibt keine Geldsumme, die alle zufrieden stellen würde, die ausgleichen würde, das, was im Zweiten Weltkrieg geschah.
Für Polens Premier ist entscheidend, dass Deutschland dabei hilft, die polnische Ostflanke vor dem Aggressor Putin zu schützen. Da Scholz den European Sky Shield, ein gemeinsames Luftabwehrsystem, vorantreibt, schätzt der frühere Ratspräsident.
Auch im Interesse des deutschen Staates liegt es, dass die Grenze gut geschützt wird.
Die Stärkung eines multinationalen Korps Nordost in Stettin steht auf der Agenda. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg, meint Sozialdemokrat Heiko Maas, Präsident des Deutschen Polen-Instituts, am Morgen im Deutschlandfunk. Wir haben viel Vertrauen verspielt, meint der ehemalige Außenminister und erinnert daran,
dass unser Verhältnis zu Russland eins gewesen ist, das in Polen immer sehr, sehr kritisch verfolgt wurde und es viele Warnungen gegeben hat, die auf der deutschen Seite nicht berücksichtigt wurden.
Mit Sorge schauen Tusk und Scholz gerade nach Frankreich, denn der Regierungswechsel in Warschau hatte auch die Hoffnung genährt, das sogenannte Weimarer Dreieck, die besonderen diplomatischen Kontakte zwischen Polen, Frankreich und Deutschland, mit neuem Leben füllen zu können. Nun aber könnte ein Wahlsieg des rechtsnationalen Rassemblement National genau das wieder zunichte machen. Sollte es so kommen, kommen, würde den deutsch-polnischen Beziehungen als Motor gegen ein nach rechts rückendes Europa eine noch größere Bedeutung zukommen. Christdemokrat Paul Ziemiak, Vorsitzender der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe, betonte im Gespräch mit unserem Sender allerdings, dass Polen nicht als Lückenfüller dastehen möchte.
Polen möchte nicht ein Notanker sein, nur weil es mit Frankreich gerade nicht läuft. Denn die Schlussfolgerung wäre in der polnischen Öffentlichkeit, aha, sobald es wieder eine andere Politik in Frankreich gibt, dann sind wir wieder zweite Wahl.
Nach nur 4 Stunden machen sich der Kanzler und seine 10 mitgereisten Minister auf die Heimreise. Zurück bleibt ihr Aktionsplan. Viele Versprechen und Ankündigungen, die nun mit Leben gefüllt werden müssen.
Der Bericht von Frank Kapellan. Der halbjährlich wechselnde Ratsvorsitz der EU hat nicht übermäßig viel Einfluss auf Entwicklungen in der Europäischen Union, aber er ist auch nicht ganz ohne. Das jeweilige Land bestimmt die Tagesordnungen der Ministertreffen, die Schwerpunkte des jeweiligen halben Jahres, die Art und Weise, wie Kompromisse zwischen 27 Staaten gefunden werden oder eben auch nicht. Und so gesehen wurde und wird mit Spannung beobachtet, wie sich da ein Land präsentiert, das sich zunehmend einen Namen als Quertreiber erarbeitet hat und dessen Regierungschef als Freund Wladimir Putins gilt. Erfahrungsgemäß wirkt der Zwang zu Repräsentation und Kompromiss in der Rolle allerdings eher mäßigend. Zumindest dürfte als Zeichen gewertet werden, dass Viktor Orban am heutigen zweiten Tag des Ratsvorsitzes in die Ukraine reiste. Wie sein Besuch dort angekommen ist, schildert aus Kiew Rebecca Barth.
Das letzte Mal, als Viktor Orban in der Ukraine war, regierte in Kiew noch der russlandnahe Viktor Janukowitsch. In diesem Sinne ist es ein historischer Besuch, dem viel diplomatische Arbeit vorausgegangen war. Doch trotz aller Freundlichkeit vor den Kameras, Ungarns Ministerpräsident ist ein schwieriger Gast. Das zeigen selbst die knappen Pressestatements am Mittag vor Journalisten in Kiew. Der Besuch sei ein klares Zeichen für gemeinsame Prioritäten, sagte Selenskyj. Viktor Orban rief seinen ukrainischen Kollegen wiederum zu einer raschen Waffenruhe auf. Ich habe den Präsidenten gebeten, über eine andere Reihenfolge nachzudenken, ob wir die Friedensgespräche beschleunigen können, indem wir zuerst einen Waffenstillstand schließen. Ein Waffenstillstand, der mit einer Frist verbunden ist, würde eine Chance bieten, die Friedensgespräche zu beschleunigen. Ich habe diese Möglichkeit mit dem Präsidenten erörtert und bin ihm für seine ehrlichen Antworten und Verhandlungen dankbar. Was der ukrainische Präsident auf Orbans Vorschlag genau geantwortet hat, ist öffentlich nicht bekannt. Zum aktuellen Zeitpunkt aber lehnt die Ukraine direkte Verhandlungen mit Russland ab. Zu groß ist das Misstrauen, auch gespeist durch unzählige verhandelte und wieder gebrochene Feuerpausen im Donbasskrieg ab 2014. Die Ukraine ringt derweil weiter um internationale Unterstützung für ihre Vorstellungen von einem gerechten und langfristigen Frieden. Ungarn könne dabei eine effektive Rolle spielen, betonte Volodymyr Selenskyj. Wir haben heute ausführlich darüber gesprochen, wie Ungarn seine Führungsrolle bei der Vorbereitung eines zweiten Gipfels unter Beweis stellen kann. Wir sehen die Möglichkeit, noch in diesem Jahr einen zweiten Gipfel zu veranstalten. Alle Vorbereitungen dafür können wir in den kommenden Monaten treffen. Wir wären für die Unterstützung Ungarns dankbar. Trotz betonter Dankbarkeit, Kiew und Budapest sind sich in vielem uneinig. Ein weiterer Streitpunkt, die ungarische Minderheit in der westukrainischen Karpatenregion. Sie werde unterdrückt, behauptet Viktor Orban, und wollte auch darüber heute mit Selenskyj reden. Kiew weist die Vorwürfe zurück, sieht sich aber schon seit Januar gezwungen, über eine ganze Liste mit Forderungen aus Budapest zu verhandeln. Olha Stefanishyna, ukrainische Ministerin für europäische Integration, bezeichnete die Regierung Orban jüngst als eine Gruppe spezieller Menschen mit einem speziellen Verhandlungsansatz. Ich möchte darauf hinweisen, dass es eine Erklärung der ungarischen Gemeinde gibt, in der sie die Ukraine unterstützt und jegliche Vorwürfe über Unterdrückung zurückgewiesen werden. Es wurde sich sogar direkt an Ministerpräsident Orban gewandt mit der Bitte, damit aufzuhören. Die Ukraine leidet auch so schon sehr. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer sehen Viktor Orban kritisch. Das Online-Portal NW bezeichnet den ungarischen Ministerpräsidenten jüngst als trojanisches Pferd des Kremls. In der Vergangenheit hatte er militärische und finanzielle Hilfen an die Ukraine immer wieder kritisiert und verzögert.
Rebecca Barth aus Kiew. Lange hat es für die Niederlande gedauert, bis eine neue Regierung gefunden war. Die Wahlen fanden immerhin schon im November statt. Die rechtspopulistische Partei von Geert Wilders wurde stärkste Kraft, doch damit eine Koalition zustande kommen konnte, musste er das Amt des Kabinettschefs jemand anderem überlassen. Heute wurde die Regierung vereidigt, Ludger Kaczmierczak berichtet.
Als erster legte der neue niederländische Ministerpräsident seinen Eid ab. Der parteilose Dick Schroof war einst Chef des Geheimdienstes und 5 Jahre lang Koordinator im Kampf gegen den Terrorismus. Zuletzt wirkte der 67-jährige Spitzenbeamte als Generalsekretär im Justizministerium. Er ist der Kompromisskandidat der 4 Koalitionsparteien. Davon hat lediglich die konservativ-liberale VVD Regierungserfahrung. Als Wahlsieger stellt die Freiheitspartei des Rechtspopulisten Geert Wilders mit 5 Ministern die meisten Kabinettsmitglieder. Die zentralen Ressorts Innen, Außen, Verteidigung und Finanzen aber besetzen die VVD und der gemäßigt konservative neue Sozialvertrag. Einer von vielen Kompromissen, die Wilders eingehen musste, um dieses rechte Bündnis überhaupt schmieden zu können. Die Bauernpartei übernimmt die Ministerien für Landwirtschaft und Wohnungsbau. Landwirtschaftsministerin wird eine ehemalige Kandidatin der Kuppelshow Bauer sucht Frau. Am Rande der königlichen Residenz Heusden-Bosch protestierte eine Gruppe von Demonstranten während der Vereidigung friedlich gegen das neue Rechtsbündnis.
Was für ein neues Kapitel hat da heute also für unser Nachbarland begonnen? Das habe ich vorhin Hanko Jürgens gefragt. Er ist Historiker am Deutschland-Institut der Universität Amsterdam.
Ja, das ist ein ganz großes neues Kapitel, würde ich sagen, weil es ist ein Experiment von 4 Parteien, wovon 3 eigentlich keine Regierungserfahrung haben, nur die VVD hat Regierungserfahrung und PVV hat ein bisschen Regierungserfahrung in dem Sinne, dass es schon das erste Kabinett Rutte haben sie schon unterstützt, aber sie haben keinen Minister geliefert. Und es ist die große Frage, alle Parteien haben so ihre eigenen Punkte, die sie machen möchten und ob das gelingen wird, das glaube ich eigentlich nicht. Und deswegen wird es ganz spannend sein, wie lange diese Regierung sich halten wird.
Wenn wir noch mal einen Moment vielleicht zurücktreten, 14 Jahre Regierungszeit von Mark Rutte sind beendet mit dem heutigen Tag. Er bereitet sich vor auf seinen neuen Job als NATO-Generalsekretär. Was wird inhaltlich Ihrer Meinung nach jetzt der größte Unterschied sein im Vergleich zur Ära Rutte?
Inhaltlich glaube ich, dass das größte Unterschied doch die EU-Politik sein wird. Weil Rutte war eigentlich auch einigermaßen skeptisch gegenüber der EU, in dem Sinne, dass er eigentlich fand, dass die Niederlande viel zu viel Geld überweisen musste nach Brüssel. Und auch die Subventionen für zum Beispiel für Ungarn fand er viel zu teuer und so weiter. Aber im Endeffekt hatte Rutte doch immer die EU-Maßnahmen unterstützt. Und dieses Kabinett hat tatsächlich eine Mission in Brüssel. Sie möchten viele Maßnahmen ändern und auch viele Änderungen durchführen. Und sie werden dann entdecken, dass das eigentlich nicht möglich ist. Und das ist eigentlich ganz interessant auch für die Niederlande und für die Niederländer, finde ich, in dem Sinne, dass sie ihre Beziehung zur EU neu definieren müssen. Und dann wird klar, dass man nicht alles in Brüssel organisieren oder regeln kann oder ändern kann. Und das ist, glaube ich, das größte Experiment, was es geben wird. Und zweitens, oder vielleicht auch erstens, ist selbstverständlich die Migrationspolitik wird ganz interessant sein, weil alle Maßnahmen, die sie vorhaben, die sind eigentlich auch nicht möglich im EU-Verband oder die werden auch durch internationale Verträge, glaube ich, geschützt. Also das gibt große praktische Probleme, worüber man kaum geredet hat und die es dann noch geben wird.
Dick Schroof ist der neue Ministerpräsident. Er war selbst vielen Niederländern kaum ein Begriff, ein inzwischen ja parteiloser Staatsbeamter. Wird er letzten Endes das Regierungshandeln prägen oder ist er mehr oder weniger eine Figur von Geert Wilders Gnaden, der ja quasi dieses Amt nicht bekleiden konnte oder durfte, um überhaupt die Koalition zusammenzubringen?
Ja, das ist die große Frage, weil wir können noch keine Antwort darauf geben, selbstverständlich. Aber ich glaube, dass er mächtiger ist als vielen denken. In dem Sinne, dass Erfolg des Kabinetts ist abhängig der neue Ministerpräsident. Und der neue Ministerpräsident ist ein sehr erfahrener Spitzenbeamter, der es auch lange in unterschiedlichen Ministerien gearbeitet hat und auch ein bisschen weiß, wie da die Verhältnisse in der EU sind. Also ich denke eigentlich, das Erfolg des Kabinetts hängt eigentlich auch von ihm ab. Und in dem Sinne könnte er auch noch seinen eigenen Raum schaffen. und sich vielleicht auch etwas selbstständiger gegenüber die politischen Parteien verhalten. Aber das ist die große Frage, weil selbstverständlich ist die PVV von Wilders die größte Partei, wichtigste Partei. Und es könnte sein, dass Wilders im Parlament, wo er immer eigentlich ganz stark gewesen ist, als Parlamentarier hat er auch immer Erfolg gehabt. Und dass er dann vom Parlament aus immer wieder kritisch ist gegenüber seiner eigenen Regierung und dann auf diese Weise doch auch Erfolg haben könnte. Ja.
Also wie groß der Einfluss von Gerhard Wilders noch sein wird, das müssen wir abwarten. Verstehe ich Sie? Ja. Mehrere Kabinettsmitglieder sind ja bereits in der Vergangenheit zumindest durch rechtsextreme, auch rassistische Äußerungen aufgefallen. Was wird das Ihrer Meinung nach für die Regierungsarbeit und vielleicht auch für das Klima im Land bedeuten?
Naja, das ist ganz interessant. Es gibt mehrere Kabinettsmitglieder, die zum Beispiel über Umvolkung gesprochen haben. Das ist die Idee, dass die niederländische Bevölkerung mehr oder weniger bedroht wird durch Migranten, die dann, sag mal, eigentlich die neue dominante Kultur werden. Und dann haben sie jetzt eigentlich entdeckt, dass Umvolkung auch ein Begriff aus dem Nationalsozialismus ist und haben sie Abstand davon genommen, sich distanziert von diesem Begriff. Sie sagen jetzt, die beiden Minister, die diese Begriffe gebraucht haben, dass sie nicht mehr in der Vergangenheit schauen möchten, nur in die Zukunft. Ja. Also die Zukunftsdebatte sind für sie wichtiger. Ja, und das ist sehr fraglich, ob man das ernst nehmen muss.
Herr Jürgen, Sie haben schon angedeutet, die Rolle, die die neue niederländische Regierung in Brüssel wird spielen wollen zumindest. Die Befürchtung ist ja dort so ein bisschen, man bekommt es, ich sag mal in Anführungsstrichen, mit einer zweiten Regierung Orbán zu tun, also die doch eher querschießt, sich an Vereinbarungen nicht halten wird. Ist das ein Szenario, das Sie befürchten?
Ja und nein. Das Punkt ist, dass die Partei von Rutte ist auch Teil der Regierung. Und die VVD ist eigentlich, das ist eine liberale Partei, wie die FDP eigentlich. Auch sie sind auch zusammen und auch mit Macron in Europa vertreten. Und diese Partei möchte, glaube ich, doch regieren und mehr eine zentrumrechte Regierung haben. Aber die anderen Parteien, die haben so ihre Kernpunkte. Und zum Beispiel NSC von Pieter Omtzigt möchte weniger Geld nach Europa überweisen. Und das ist eigentlich auch ein Kernpunkt für Pieter Omtzigt. Und das bedeutet, dass man, wenn man darüber unterhandelt, über wie viel Geld nach Europa geht, dass es dann Probleme geben könnte und dass die niederländische Regierung doch sehr sich nicht kooperativ verhalten wird, vermute ich.
Die Frage ist ja, wie zuverlässig die Niederlande noch als internationaler Partner angesehen werden jetzt in der Zukunft. Ja. Beispiel Europäische Union haben wir gerade kurz umrissen, aber die Niederlande sind auch Gründungsmitglied der NATO zum Beispiel. Ja. Mark Rutte, der ehemalige Regierungschef, wird jetzt NATO-Generalsekretär. Manche haben sich schon auch gefragt, ob es auch Auswirkungen für dieses Bündnis geben wird.
Ja, das eigentlich ist das Interessante, dass es hat jetzt nationale Debatte gegeben, auch niederländisch selbstverständlich. Man hat sich Sorgen gemacht über alles sozusagen. Aber die praktische Auswirkung, das ist dann die große Frage. Das wird die Frage in Brüssel sein, aber auch bei der NATO. Die Regierung hat neue Maßnahmen der NATO unterstützt und möchte auch Geld und Waffen nach Ukraine schicken. Das haben sie auch versprochen. Aber die große Frage ist, wenn sich etwas ändert in Ukraine und dann doch noch mehr Waffen geschickt werden müssen, und das könnte es doch sein, dass so etwas passiert, dass man dann wieder unterhandeln muss und miteinander sprechen muss, weil die PVV selbstverständlich das doch eigentlich nicht so gerne möchte. Es ist kein Kernpunkt für die PVV. In dem Sinne denke ich, dass die VVD das dann doch eigentlich, gerade auch weil Rutte jetzt General der NATO wird, dass die VVD diese Versprechungen behalten will und dass es dann in NATO weniger Probleme geben wird als in der EU.
Die Einschätzung heute Abend im Deutschlandfunk von Hanko Jürgens. Er ist Historiker am Deutschlandinstitut der Universität in Amsterdam. Herr Jürgens, haben Sie vielen Dank für Ihre Einschätzungen heute Abend.
Okay, danke sehr.
23:29 ist es, Sie hören den Deutschlandfunk. Auch in Frankreich wird es demnächst eine neue Regierung geben. Entscheidend werden noch die Stichwahlen am kommenden Sonntag. In vielen Wahlkreisen haben sich erwartungsgemäß drittplatzierte Kandidaten zurückgezogen, um die Stimmen gegen den rechten Rassemblement National nicht zu zersplittern und ihn dadurch, so das Kalkül, zu schwächen. Wer antritt und wer sich zurückzieht, dazu aus Paris Stefanie Markert.
Die Würfel sind gefallen, zumindest was die Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten für Frankreichs Stichwahl betrifft. Denn erst 76 Abgeordnetenmandate sind verteilt, 501 aber nach wie vor umkämpft. Wer im ersten Wahlgang mindestens 12,5% der Stimmen erhalten hatte, konnte bis Dienstag 18 Uhr im Innenministerium seine Kandidatur bestätigen oder auch nicht. Insgesamt haben über 210 Kandidaten zurückgezogen, die meisten rund 130 vom linksgrünen Bündnis Neue Volksfront. Sie hat auch die klarste Wahlempfehlung ausgesprochen. Immer wenn der eigene Kandidat nicht so günstig wie etwa ein Vertreter des Präsidentenlagers abgeschnitten hatte, sollte er zurückziehen, um gemeinsam den Gewinner aus Runde 1, den extrem rechten Rassemblement National, letztlich doch noch zu verhindern. Im Präsidentenlager traten nur gut 80 Bewerber und Bewerberinnen zurück, darunter mehrere Minister. Hier herrschte eher eine Kakophonie an Wahlempfehlungen. Rückzug zum Beispiel nur, wenn der Volksfrontkandidat Sozialist oder Grüner sei, aber kein extremer Linker. Von den rund 300 Wahlkreisen mit drei und mehr Kandidaten bleibt nun immerhin etwa ein Drittel übrig. Dies könnte dem RN nutzen, die hohe Zahl der zurückgezogenen Kandidaturen ihm aber eher schaden. Viele Beobachter bezweifeln jedoch, dass Franzosen und Französinnen den Wahlempfehlungen 1:1 folgen werden.
Stefanie Markert aus Paris und jetzt weitere aktuelle Themen in Kürze. Nach dem Urteil des Supreme Court gestern wurde die Verkündung des Strafmaß im Schweigegeldprozess gegen Ex-US-Präsident Trump verschoben. Aus New York, Charlotte Voss.
Die Verkündung des Strafmaßes werde auf den 18. September verschoben, falls dies noch erforderlich sei, heißt es vom New Yorker Richter Juan Merchan. Nun gäbe es die Zeit, um das Urteil des obersten Gerichtshofes zu berücksichtigen. Dieser hatte am Montag entschieden, dass Präsidentenbeamtshandlungen immun vor Strafverfolgung sind. Woraufhin Trumps Anwälte die Verschiebung beantragten, da einige beim New Yorker Prozess angeführte Geldtransfers während dessen Zeit im Weißen Haus durchgeführt worden waren. Nun muss nochmal verifiziert werden, waren es private Vorgänge oder offizielle. Der ehemalige US-Präsident war Ende Mai für schuldig befunden worden, Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben. Mit dem Ziel, Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar und damit verbundene Honorare an seinen Mittelsmann, seinen Anwalt Michael Cohen, zu vertuschen, um die ganze Sache aus dem US-Wahlkampf 2016 rauszuhalten. Die Geschworenenjury befand Trump in allen 34 Punkten der Anklage für schuldig, womit dieser der erste strafrechtlich verurteilte Ex-Präsident ist. Ursprünglich sollte das Strafmaß am 11. Juli bekannt gegeben werden und damit noch kurz vor dem Nominierungsparteitag der Republikaner, bei dem Donald Trump zum Präsidentschaftskandidaten für die US-Wahl im November gekürt werden soll.
Das Weiße Haus in Washington hat indes Zweifel an der Kandidatur von Präsident Biden für eine zweite Amtszeit zurückgewiesen. Katrin Brandt.
Joe Biden habe einen schlechten Abend gehabt, als er am vorigen Donnerstag mit Donald Trump zusammentraf, räumte Karine Jean-Pierre, die Sprecherin des Präsidenten, ein. Aber es sei nicht ungewöhnlich, dass amtierende Präsidenten bei ihrer ersten TV-Debatte schlecht abschnitten. Und die Leistungen dieses Präsidenten sprächen für sich selbst. Fragen nach dem Gesundheitszustand Bidens beantwortete Jean-Pierre nicht, sondern verwies auf die regelmäßigen Berichte seiner Ärzte. In den nächsten Tagen wird sich Biden mit demokratischen Gouverneuren und weiteren Spitzenpolitikern seiner Partei treffen, offenbar um die Sorge zu zerstreuen, er sei nicht fit genug, nochmals als Präsident anzutreten. Am Dienstag ging ein erster Abgeordneter mit der Forderung an die Öffentlichkeit, Biden solle als Kandidat zurücktreten. Er habe es in der Debatte nicht geschafft, seine zahlreichen Erfolge zu verteidigen, sagte Lloyd Doggett aus Texas. Sehr viel vorsichtiger äußerte sich die frühere Sprecherin des Abgeordnetenhauses Nancy Pelosi, selber hoch in den 80ern. Es sei legitim zu fragen, ob es sich bei Bidens Auftreten am Donnerstag um eine Episode oder einen Zustand handle, sagte Pelosi bei MSNBC.
Beim jüngsten Unwetter in der Schweiz sind drei Deutsche ums Leben gekommen. Katrin Hondl.
Bei den drei Toten, die am Sonntag nach einem Erdrutsch im Tessiner Maggiatal geborgen wurden, handelt es sich um deutsche Touristinnen. Die Frauen, zwei 73-Jährige und eine 76-Jährige, kamen aus Baden-Württemberg, berichtete die Tessiner Polizei. Nach den heftigen Unwettern vom Wochenende werden noch immer 5 Menschen vermisst. Die Suche sei schwierig durch das viele Wasser im Fluss Maggia, hieß es. Laut Polizei kann derzeit nur an der Wasseroberfläche gesucht werden. Es seien unter anderem Hubschrauber und Spürhunde im Einsatz. Psychologen betreuen die Menschen im Katastrophengebiet. Das am Wochenende zerstörte Strom- und Mobilfunknetz im Maggiatal konnte mittlerweile größtenteils wiederhergestellt werden, hieß es. Im Kanton Wallis hat das Unwetter ebenfalls enorme Zerstörung angerichtet. Auch dort wird noch nach einem vermissten Mann gesucht. Ganze Industrie- und Wohngebiete wurden überflutet, Fabriken stehen still. Ein Teilstück der Bahnlinie zwischen Lausanne und Brieg ist noch bis mindestens Donnerstag gesperrt.
Derweil hat Wirbelsturm Beryl in der Karibik schwere Verwüstungen angerichtet. Michael Castricius.
Der schon jetzt historische Hurricane Beryl dreht sich durch die Karibik. 35 Kilometer in der Stunde drängt er vorwärts Richtung Jamaika. Mit 260 km/h stürmt es um sein Auge herum. Er ist zum stärksten Hurricane der Kategorie 5 hochgestuft, lebensbedrohlich. Ein Todesopfer wird bereits betrauert auf Grenada. Über die Inseln unter dem Winde drang Beryl vom Atlantik aus in die Karibik ein und hinterließ schwere Zerstörungen. Häuser sind abgedeckt oder zerstört, ausgerissene Bäume und Trümmer blockieren Straßen, flächendeckende Stromversorgung gibt es nicht mehr. Unter anderem mit Drohnen versuchen die Rettungskräfte einen Überblick über das Ausmaß der Schäden zu bekommen. Noch nie hat hier ein Hurrikan so früh im Jahr gestürmt. Über dem Atlantik hatte er sich binnen 48 Stunden verstärkt. Grund ist vor allem die ungewöhnlich hohe Wassertemperatur zu dieser Jahreszeit. Die Erderwärmung zeigt sich auch über dem Meer zerstörerisch.
Und damit zum Börsengeschehen. Aus Frankfurt am Main meldet sich Bianca von der Au.
Die gestrigen Gewinne hat der DAX heute wieder abgegeben. Gleich zu Handelsbeginn startete der deutsche Leitindex im Minus und kommt bis zum Schluss nicht aus der Verlustzone heraus. Unterm Strich bleibt ein Minus von rund 0,7% bei einem Punktestand von 18.164 Zählern. Auch die Inflationsdaten aus dem Euroraum konnten die DAX-Kurve nicht nach oben drücken. Dabei ist die Teuerung in der Eurozone im Juni auf 2,5% zurückgegangen, nach 2,6% im Mai. Volkswirte sehen die unterliegende Teuerung als hartnäckig an. Insbesondere die Preise für Dienstleistungen bleiben demnach europaweit hoch, was in der nun anstehenden Urlaubssaison für viele Reisende spürbar werden dürfte. Verlierer im DAX waren heute die beiden großen Rückversicherer Hannover Rück und Munich Re mit zeitweise mehr als 5% Verlust. Als Grund wird die Hurrikansaison in den USA genannt, die in diesem Jahr wohl früher starten und heftiger ausfallen könnte als zuvor, wie die US-Wetterbehörde bereits Ende Mai warnte. In der Nacht hatte ein Wirbelsturm in der Karibik bereits Inseln, die zur Antilleninsel Grenada gehören, verwüstet. Die Heftigkeit des Hurrikans sei ungewöhnlich für diese Zeit. Anleger bewegte das zum Verkauf der Aktien.
Bianca von der Au berichtete aus Frankfurt am Main. Der Bundeshaushalt für das Jahr 2025 sollte eigentlich morgen vom Kabinett verabschiedet werden. Der 3. Juli war der ursprünglich angedachte Termin. Doch die Meinungsverschiedenheiten in der Koalition über Prioritäten und Einsparungen führten zur Verzögerung um, wie es aussah, 2 Wochen. Doch nun deutet sich an, dass bis Ende dieser Woche der Plan stehen könnte, berichtet Jörg Münchenberg aus Berlin.
Noch ist kein weißer Rauch aufgestiegen, aber zumindest verdichten sich die Hinweise, dass am kommenden Freitag tatsächlich die Eckwerte für den Haushalt 2025 vorgestellt werden könnten. Offenbar gibt es bei den Einzeletats eine weitgehende Einigung, was wiederum bedeuten würde, dass etwa auch die Ressorts Verteidigung, Entwicklungshilfe oder auch Äußeres die Sparauflagen akzeptiert haben. Das zumindest deutet der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich vor der Fraktionssitzung heute an.
Wir wissen darum, dass offensichtlich die Ressortgespräche abgeschlossen sind, aber dass es weiterhin eben noch Fragen gibt, die um den Haushalt sich bewegen.
In dieser Sitzung wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz einen Zwischenbericht zu den monatelangen Verhandlungen mit Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen sowie Finanzminister Christian Lindner, FDP, abgeben. Zuletzt war noch von einer Haushaltslücke von unter 10 Milliarden Euro die Rede. Man werde aber den Finanzbedarf nicht durch Einsparungen erreichen, stellte Mützenich noch einmal klar. Sinnvoll sei aus Sicht der Fraktion weiterhin die Auflegung eines neuen Sondervermögens oder aber die Aussetzung der Schuldenbremse.
Ich möchte nicht, dass die äußeren und die inneren Herausforderungen gegeneinander ausgespielt werden. Zurzeit glauben wir, dass die Lücke nur so geschlossen werden kann. Meine Fraktion möchte auch noch Bewegungsspielraum für den Haushalt sehen. Ich meine, es ist ja nicht so, als wenn da ein Aufgabenheft überstellt wird, was wir dann auswendig lernen, sondern wir wollen ja dieses Aufgabenheft auch gestalten. Also von daher, wenn der Bundeskanzler zu anderen Kenntnissen kommt, dann wird es meiner Fraktion überlassen sein, diese Kenntnisse aus ihrer Sicht zu bewerten.
Im Klartext, die SPD-Fraktion wird selbst bei einer Einigung auf Spitzenebene die Eckwerte für den Haushalt 2025 nicht einfach abnicken, was wiederum auf eine anhaltende, kontrovers geführte Debatte innerhalb der Ampel über den vermeintlich richtigen Haushaltsansatz hindeutet. Auch Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann formulierte heute die Erwartungen ihrer Fraktion an die Ergebnisse der Haushaltsberatungen.
Ich habe sehr deutlich gemacht, dass wir Investitionen für ganz zentral halten, wenn es um die Zukunftsfähigkeit unseres Landes geht, sowohl beim Ausbau der Erneuerbaren, beim Klima- und Transformationsfonds. Und das Gleiche gilt für den sozialen Zusammenhalt und auch für die Sicherheit insgesamt.
Es sei nicht die Zeit für einen Sparhaushalt, bekräftigte auch die Grünen-Fraktionschefin. Vor allem im Klima- und Transformationsfonds, aus dem wiederum zentrale klima- und industriepolitische Vorhaben finanziert werden, klafft offenbar noch eine erhebliche Finanzierungslücke. FDP-Fraktionschef Christian Dürr wiederum wiederholte heute das Mantra der Liberalen.
Mir kommt es beim Haushalt nicht auf ein oder zwei Tage an, sondern mir kommt es auf die Rahmenbedingungen an. Einhaltung der Schuldenbremse, solide Finanzen.
Zuletzt war die Ansage, dass das Kabinett jetzt am 17. Juli den Haushaltsentwurf inklusive Wachstumspaket für die Wirtschaft beschließen soll. Dazu müsste aber aus verwaltungstechnischen Gründen eine Grundsatzeinigung tatsächlich schon in dieser Woche her. Andernfalls könnte auch dieser Termin erneut wackeln.
Jörg Münchenberg aus Berlin. In Kiel ist am Nachmittag der Deutsche Landfrauentag zu Ende gegangen, organisiert vom Landfrauenverband. Eine Interessenvertretung nicht nur von Landwirtinnen, auch viele andere Berufsgruppen sind hier vertreten. Motto: Auf Kurs in die Zukunft. Aus Kiel, Jörn Schaar.
Geselligkeit und Zusammenarbeit stehen bei den Landfrauen traditionell hoch im Kurs. Entsprechend fröhlich ging es bei der Veranstaltung zu. Einige Verbände waren in einheitlicher Kleidung mit bunten Hüten oder Tüchern angereist und posierten winkend vor dem Eingang. Drinnen wurde am Nachmittag unter anderem Christina Engenried aus dem nordrhein-westfälischen Brüggen als Jungunternehmerin des Jahres ausgezeichnet. Die 31-Jährige führt ihren Hof in vierter Generation, baut Erdbeeren, Kartoffeln, Spargel und Süßkartoffeln an und vermietet auch noch Fremdenzimmer. Das sei nur durch gute Organisation zu schaffen, sagt sie.
Ganz, ganz wichtig ist Kommunikation. Also wenn irgendwas nicht richtig läuft, das auch anzusprechen und immer drei Schritte weiterzudenken, auch wenn das manchmal anstrengend ist, mit Mitarbeitern mitunter auch ein bisschen zu Ärgernis führt. Aber ja, das gehört einfach dazu, wenn man Unternehmerin des Jahres werden möchte.
Die Arbeit der Landfrauen zielt auch darauf ab, Frauen zu befähigen, unternehmerisch tätig zu sein oder politische Verantwortung zu übernehmen. Christina Engenried sagt, ihr habe das eigene Engagement und die Arbeit mit anderen jungen Landfrauen sehr geholfen. Bundesumweltminister Cem Özdemir würdigte die Arbeit der Landfrauen. Insbesondere auch, dass sich die Verbände vor Ort und auch im Bund politisch bemerkbar machten. Frauen in Führungspositionen, egal ob wirtschaftlich oder politisch, seien immer ein Gewinn für die Gesellschaft, sagte er.
Wenn wir eine gerechtere Welt wollen, mit weniger Krieg, weniger Korruption, weniger Ungerechtigkeit, ist der Schlüssel die Stärkung der Rolle der Frauen. Wenn Frauen mehr Zugang zu Macht haben, verändert sich, was dort passiert. Die Investitionen gehen stärker in Nachhaltigkeit, weniger in Konsum. Das ist genau das, was wir brauchen. Insofern, wer die Rolle von Frauen global stärkt, stärkt am Ende auch die Lebensqualität von Männern.
Der Deutsche Landfrauenverband feierte mit dem Landfrauentag 2024 sein 75-jähriges Bestehen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besuchte als erster Bundespräsident überhaupt einen Landfrauentag. Die Arbeit vor Ort sei wahnsinnig wichtig, sagte er zur Eröffnung am Vormittag. Auf Kurs in die Zukunft war das Motto der Veranstaltung. Die Präsidentin des Deutschen Landfrauenverbandes Petra Bentkemper sagte, für die Zukunft sei es wichtig, die Arbeit vor Ort weiter auszubauen. Frauen müssten sich gegenseitig stärken, auch politisch.
Es braucht überall die Stimmen von Männern und Frauen, das ist ganz wichtig. Aber auch die Qualifizierung von ehrenamtlich Engagierten. Wir haben Führungskräfte-Seminare jetzt gemacht, deutschlandweit, und haben da auch unterschiedliche Landesverbände zusammengebracht. Auch da wieder dieses Netzwerken, voneinander lernen, das ist wichtig.
Über den Deutschen Landfrauentag berichtete aus Kiel unser Landeskorrespondent Jörn Schaar.
Deutschlandfunk, UEFA-Fußball-Europameisterschaft.
Und da ist mit der Türkei vor gut einer Stunde die letzte Mannschaft ins Viertelfinale eingezogen. Raphael Späth aus der Sportredaktion jetzt bei mir im Studio. Dieser Sieg der Türkei im Achtelfinale, das war nicht unbedingt zu erwarten, oder?
Nee, weil der Gegner, die Österreicher, ja ihre Vorrundengruppe als erster beendet hatten und das noch vor Frankreich und den Niederlanden, zwei Mannschaften, die ja jetzt auch im Viertelfinale stehen. Aber die türkische Mannschaft wurde heute in Leipzig mal wieder von ihren Fans getragen. Philipp Hofmeister über ein mitreißendes 2:1.
Mit Pyrofackeln, Jubeltänzen und Gesängen, so haben die türkischen Fans diesen Sieg gefeiert. Und ganz besonders zwei Spieler. Torhüter Mert Günok, der in der Nachspielzeit mit einer Weltklasse-Parade das Ausgleichstor von Baumgartner verhinderte, und Meri Demiral, der Abwehrspieler, erzielte beide Tore. Beide nach einer Ecke. Das erste nach nur 57 Sekunden mit dem Fuß und das zweite nach einer guten Stunde mit dem Kopf.
Wir hatten fantastische Unterstützung von unseren Fans. Ich bin sehr stolz, Türke zu sein. Es war ein wichtiges Spiel für mich und das ganze Team. Wir haben hart gearbeitet. Ich bin sehr glücklich, sehr stolz. Hoffentlich geht es so weiter. Danke an alle.
Erstaunlich, noch nie war die Türkei bei einer EM nach einer Ecke erfolgreich gewesen. In diesem Spiel gleich zweimal. Ebenso die Österreicher Mitte der zweiten Halbzeit. Ecke Sabitzer, Kopfballverlängerung Posch und dann Gregoritsch mit dem 1:2. Danach entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, auf das der Türkei. Aber die hatte leidenschaftliche Verteidiger und eine Weltklasseaktion ihres Torhüters.
Berichtet Michael Augustin. Die Türkei schlägt also Österreich in einem packenden Spiel. Normalerweise ist es ja üblich, dass bei großen Turnieren auch ehemalige Nationalspieler vom eigenen Verband eingeladen werden und im Stadion dann auf der Tribüne sitzen. Eine der größten türkischen Fußballlegenden war in Leipzig heute aber nicht mit dabei, obwohl seine Liebe zum Fußball ungebrochen ist. Hakan Şükür. Der ehemalige Nationalstürmer lebt inzwischen im Exil in den USA, weil er in der Türkei strafrechtlich verfolgt wurde. Sein Fall ist ein Beispiel dafür, wie eng Politik und Fußball in der Türkei miteinander verwoben sind. Nele Hüpper berichtet.
So klang das früher, wenn Hakan Şükür getroffen hat. Er ist Rekordtorschütze der Super League mit 249 Treffern. Bis 2007 war er türkischer Nationalspieler, schoss 2002 das schnellste Tor der WM-Geschichte. Heute klingt es so, wenn Şükür trifft. Mit 52 Jahren ist er schon längst im Fußballruhestand angekommen. Sein Leben hätte ganz anders verlaufen können, denn nach einer erfolgreichen Fußballerlaufbahn verbringt er seinen Lebensabend nicht in seiner türkischen Heimat. Şükür lebt im Exil in den USA und kickt mit Freunden auf einem American Football Feld in Kalifornien. Einst gefeierter Nationalheld. Jetzt persona non grata.
Als Hakan Şükür verdiene ich diese Behandlung nicht, denn ich habe kein Verbrechen begangen. Ich decke nur die Vergehen von denen auf, die schwere Verbrechen begangen haben. Aber ich begebe mich nicht auf ihre Seite. Und das ist schwer für sie. Aber das Regime ist sehr stark. Sie kontrollieren den kompletten Staat und sie kontrollieren auch die Medien.
Fußball und Politik sind in der Türkei eng verknüpft. Völlig normal also, dass ein Stürmer in die Partei des Präsidenten eintritt. 2011 zog Şükür für die AKP ins Parlament ein. 2013 tritt er aus. Dann 2016 der Putschversuch in der Türkei.
In der Türkei sind Militärs mit einem Putschversuch gescheitert.
Şükür wird vorgeworfen, Teil der Gülen-Bewegung zu sein. Zudem habe der Ex-Stürmer über Twitter beleidigende Aussagen über den Staatspräsidenten Erdogan verbreitet. Nach dem gescheiterten Putschversuch wird Şükür per Haftbefehl in der Türkei gesucht. Seine Familie flieht aus dem Land und findet in den USA ein neues Zuhause.
Ich sehe das nicht als Flucht an, aber die Menschen meines Landes sollen wissen, dass es in der Türkei Dinge gibt, vor denen die Menschen fliehen, weil es nicht mehr anders ging. Wir rennen ja nicht davon, wir suchen nur nach Gerechtigkeit, wir suchen nach Gesetz.
Seine Konten in der Türkei sind eingefroren. In Kalifornien arbeitet der Rekordtorschütze von Galatasaray Istanbul in einem Café und als Taxifahrer. Trotz allem ist eins sehr wichtig.
Meine Kindheitsliebe ist Galatasaray. Es gab dort immer viele tolle Spieler und schon als Kind habe ich immer davon geträumt, dort zu spielen.
Diese Liebe ist inzwischen sehr einseitig. 2017 hat Galatasaray ihm die Mitgliedschaft entzogen. Früher war er alles für den Club, nun ist nichts mehr auf der Homepage über ihn zu finden. Gar nichts.
Ein Beitrag von Nele Hüpper war das über Hakan Şükür, den türkischen Fußballhelden ohne Heimat. Und damit kommen wir wieder zurück zum Sportlichen bei dieser Europameisterschaft. Dort trifft die Türkei jetzt im Viertelfinale auf die Niederlande. Die Niederländer haben bei dieser Europameisterschaft in der Vorrunde eigentlich enttäuscht, waren nur als einer der besten Gruppendritten überhaupt ins Achtelfinale eingezogen. Dort trafen die Niederländer heute in München jetzt auf den Gruppensieger der Gruppe E, Rumänien, und hat sich innerhalb von 90 Minuten zu einem Titelanwärter gespielt. Am Ende stand gegen das Überraschungsteam aus Rumänien nämlich ein überzeugendes 3:0, das sogar noch höher hätte ausfallen können. Armin Lehmann war mit dabei.
Es war lange spannend, aus niederländischer Sicht viel zu lange. Ein Chancenfestival von Oranje gegen schwache, blasse Rumänen, doch die Erlösung sollte erst in der Schlussphase kommen. Bis dahin stand ein einziger Treffer erzielt vom besten Mann auf der Wiese in München, Cody Gakpo.
Wir haben ein gutes Spiel gemacht und eine super Reaktion nach dem letzten Spiel gezeigt. Wir sind sehr zufrieden. Es war ein guter Schritt in die richtige Richtung.
Es war das beste Spiel der Elfteil bei diesem Turnier mit eben dem Manko der miserablen Chancenverwertung. Der Dortmunder Daniel Mahlen sorgte dann mit zwei späten Toren noch für klare Verhältnisse. Rumänien war viel zu harmlos und deshalb stehen die Niederlande zu Recht im Viertelfinale.
Berichtet Armin Lehmann, und dann schauen wir zum Abschluss noch auf das deutsche Team und vor allem auf den deutschen Viertelfinalgegner Spanien. Die bisher vielleicht stärkste Mannschaft bei dieser Europameisterschaft, aber nicht unbezwingbar, wie Felix Mansel analysiert.
Auch das vermeintlich perfekte Spiel der Furia Roja hat Schwächen. Oder anders gesagt, es gibt Ansatzpunkte, wie man Spanien in Verlegenheit bringen kann. Schnelle Diagonalpässe können gegen Spanien große Räume schaffen. Georgien hat es im Achtelfinale vorgemacht.
Jetzt verteilen sie auf die rechte Seite. Kakabadze hat mal ein bisschen Raum. Es wird laut. Die Flanke rein. Möglichkeit. Tor! Tor Georgien! Und der erste Angriff sitzt.
Aber Vorsicht. Bitte nicht zu euphorisch nach vorne preschen, denn das kann auch schnell ins Auge gehen, warnt ARD-Experte Thomas Broich.
Wir haben mit unseren Außenverteidigern Spieler, die hochschieben, die Breite geben. Aber wir müssen immer wieder auch den eventuellen Ballverlust mitdenken und uns im richtigen Moment dann einschalten und eben nicht blind ins Verderben rennen.
Wenn Spanien ins Rollen kommt, dann ist es besonders wichtig, die Flügelflitzer Yamal und Williams in den Griff zu kriegen. Beide sind enorm gefährlich, wenn es ins 1 gegen 1 geht. Beide ziehen gerne von außen in die Mitte. Joshua Kimmich hat einen Plan. Die Mitte einfach zumachen.
Zusammengefasst ist es so, natürlich können sie auch auf beiden Seiten vorbei. Trotzdem ist es so, dass sie den starken Fuß haben, wenn sie dann in die Mitte ziehen. Da ist dann auch der Vorteil eines Verteidigers. In der Mitte wird man dann meistens unterstützt von einem Sechser oder von einem Innenverteidiger.
Heißt im Klartext, nur zusammen geht's im Verbund. Cool bleiben, aufmerksam bleiben und Spaniens Schlussmann Unai Simon genau im Auge behalten. ARD-Torwart-Expertin Almut Schuld verrät warum.
Seine Schwäche ist, dass er immer mal wieder einen Lapsus dabei hat, der dann auch mal aus dem Nichts kommt. Und man hat es jetzt gerade gegen Georgien gesehen, dass er überrascht werden kann. Also als Kvaratskhelia versucht hat, von der Mittellinie ein Tor zu schießen, da schien Unai Simon nicht vorbereitet zu sein.
Fazit: Deutschland gegen Spanien, das ist ein Duell auf Augenhöhe. Um zu gewinnen, muss beim DFB-Team alles passen. Also Deutschland muss ein perfektes Spiel abliefern.
Informationen von Felix Mansel waren das. Und dann noch eine Meldung aus Leipzig. Dort haben österreichische Fußballfans nämlich vor dem EM-Achtelfinale gegen die Türkei für einen Eklat gesorgt. Während einer Übertragung des Schweizer Fernsehsenders SRF war vor dem Spiel zu sehen, wie Anhänger der ÖFB-Auswahl in der Stadt zur Melodie des Lieds L'amour toujours die Parole Deutschland den deutschen Ausländer raussingen. Die Leipziger Polizei teilte auf dpa-Nachfrage mit, sie habe einen Anfangsverdacht aufgenommen und gehe der Sache jetzt nach.
Raphael Späth aus unserer Sportredaktion mit allen aktuellen Entwicklungen von der Fußball-Europameisterschaft. Und wir sind hier im Deutschlandfunk bei der Presseschau mit Richard Hucke.
Ein großes Thema in den Meinungsspalten sind die deutsch-polnischen Regierungskonsultationen in Warschau. Die Zeitung Die Welt bemerkt dazu in ihrer Online-Ausgabe, man hat sich mit einem ambitionierten 40 Seiten langen Aktionsplan gegenseitig versichert, die Kooperation in Zukunft zu intensivieren. Auch im Blick auf die Gefahren, die aus Russland drohen, das ist gut so. Die Volksstimme aus Magdeburg verweist auf eine Zusage Deutschlands. Die angekündigten Hilfen für polnische Nazi-Opfer sind, wenn auch noch nicht finanziell untersetzt, eine überfällige Geste. Sie sind ein Mittel gegen die Nachwirkungen der von der vormaligen PiS-Regierung geschürten Diffamierungskampagne. Die Süddeutsche Zeitung betont, juristisch werde das Thema der Reparationen nicht mehr verhandelt werden. Umso wichtiger ist es, dass die Schritte Berlins zur Aussöhnung und Aufarbeitung, wie der Bau eines Mahnmals und eines sogenannten deutsch-polnischen Hauses, jetzt nicht als zu zaghafte Zeichen ankommen, sondern als großherzig. Die Kieler Nachrichten stellen fest, auch den zweiten heiklen Punkt, wie stark Deutschland Polen an der Ostflanke der NATO unterstützen wird, haben Tusk und Scholz durch eine Verlegung der Klärung in die Zukunft zunächst abgeräumt. Tusk erweist sich wie früher als Pragmatiker. Die Leipziger Volkszeitung analysiert, sollte die deutsch-französische Achse unter der Last einer Machtübernahme durch den rechtsnationalen Rassemblement National auseinanderfallen, werden die Beziehungen zu Warschau einen noch viel höheren Stellenwert bekommen. Tusk hat deutlich die Hand für eine deutsch-polnische Säule gereicht, die Europa stützt. Scholz sollte sie schon jetzt ergreifen. Thema im Straubinger Tagblatt ist der Wechsel der grünen Politikerin Meles Şekmen in die CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Wenn eine führende Wirtschaftspolitikerin ihren Mitgliedsausweis abgibt, weil sie mit der Wirtschaftspolitik des zuständigen Ressortchefs aus ihrer Partei, Robert Habeck, unzufrieden ist, wiegt das schwerer als jede Attacke der Opposition. Şekmen ist offensichtlich nicht der Ansicht, dass die Grünen Ökologie und Ökonomie in Einklang bringen, wie sie selbst beteuern. Das Handelsblatt beobachtet die CDU-Feiere. Tatsächlich ist es ein kleiner Scoop für Parteichef Friedrich Merz. Der letzte Wechsel eines Parlamentariers zu CDU-CSU liegt bald 20 Jahre zurück. Die Grünen müssten sich nun neu erfinden, empfiehlt die Rheinpfalz aus Ludwigshafen. Wenn sie es nicht schaffen, ihre Politik als Chance herauszustellen, beispielsweise beim Abstreifen der fossilen Energiefesseln, werden sie auf absehbare Zeit in der Bundespolitik keine wichtige Rolle spielen.
Soweit unsere Presseschau mit Richard Hucke. Die Redaktion hatte heute Jan Altmann. Weiter geht es hier im Deutschlandfunk um 0 Uhr mit den Nachrichten und danach hören Sie die Sendung Fazit in der Radionacht. Und soweit dieses Journal vor Mitternacht. Am Mikrofon war Bettina Klein. Danke für Ihr Interesse und noch eine angenehme Nacht.